Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wir blicken zurück auf das Jahr 1960. In der Weltpolitik steigt die Spannung zwischen dem kapitalistischen Westen und dem kommunistischen Osten. In den USA wird John F. Kennedy zum Präsidenten gewählt und Brasilien weiht seine neue Hauptstadt Brasilia ein. Ein Symbol des Glaubens an Technik und Fortschritt. Dem Jahr 1960 drückt aber eine andere Entwicklung den Stempel auf. Es heißt das afrikanische Jahr, weil in seinem Verlauf in Afrika insgesamt 17 Länder von den Kolonialmächten in die Unabhängigkeit entlassen werden. Der größere Teil des Kontinents wird jetzt nicht mehr von Großbritannien und Frankreich verwaltet. Für Millionen von Menschen bricht eine neue Zeit an. Zum Beispiel in Senegal, wo die neue Nationalversammlung den Dichter und Politiker Léopold Senghor zum ersten Präsidenten des Landes gewählt hat.
C'est un redoutable honneur pour moi d'avoir été placé hier par la confiance unanime des représentants de la nation à la tête de l'État sénégalais. Je suis profondément conscient des graves devoirs de ma charge.
Es sei eine große Ehre für ihn, dass ihm einstimmig das Vertrauen für die Führung des Staats zugesprochen wurde, sagte Senghor in seiner Dankesrede. Er sei sich der Größe seiner Aufgaben bewusst. Wie immens die Herausforderungen waren, die auf die Führung der neuen Staaten warteten, zeigen die Schilderungen von René Gardi vom Februar 1960. Der Reiseschriftsteller und Filmemacher war damals wohl der bekannteste Afrikakenner in der Schweiz.
Ende dieses Jahres werden in Afrika mehr als ein Dutzend großer Länder selbstständig geworden sein. Sie werden dann nicht mehr von einer europäischen Kolonialmacht verwaltet werden, sondern von afrikanischen Regierungen, die vom Volke gewählt sind. Auf einen Schlag werden Millionen von Menschen, die bis jetzt teilweise gewohnt waren zu leben, wie man bei uns etwa zur Ritterszeit im Mittelalter gelebt hat, sozusagen ohne Übergang, jedenfalls ohne eine langsame, kluge, vorsichtige Entwicklung in die neue Zeit versetzt. Damit ihr besser versteht, weshalb die Schwierigkeiten so groß sind, will ich euch einige Erlebnisse erzählen, die ich im tiefsten Afrika machte, am Tschadsee, in Nordkamerun, im Urwald Äquatorialafrikas. Das sind Gebiete, wo die Menschen noch heute teilweise ganz unzivilisiert leben, genau gleich wie seit Jahrhunderten. Dort sind die Veränderungen, die nun plötzlich eintreten, am stärksten. Da erlebt und beobachtet man Unterschiede in der Lebensweise, die fast unerträglich sind. Ich unterhielt mich einmal mit einem Schwarzen, der ganz selbstständig eine christliche Zeitung für Neger schrieb und herausgab, der also das Amt eines Redaktors ausübte. Aber am folgenden Tage lebte ich unter schwarzen Heiden in einem Dorfe, die das Zündholz nicht kannten, sondern Feuer bohrten. Unter Menschen, welche geröstete Termitenlarven, Heuschrecken und die Eier der Pythonschlange roh verzehrten. Am Logone weilte ich unter Stämmen, die noch nackt durchs Leben schlendern. Aber eine knappe Autostunde davon sitzt in einer großen Stadt hinter dem Bankschalter ein Afrikaner, dem Hunderttausende durch die Hände gehen und der die Rechnungsmaschine mindestens so geschickt bedient wie irgendeiner seiner Kollegen in Europa. Junge Leute, deren Väter noch Kannibalen waren, fahren nun weiß gekleidet auf blitzenden Fahrrädern. Väter junger Gehilfen, die in einem Handelshaus an der Schreibmaschine sitzen, opfern noch ihren Geistern Hühnerblut und schießen mit vergifteten Pfeilen auf Antilopen. Junge Mädchen, fehlerfrei eine europäische Sprache sprechend, amtieren als nette Krankenschwestern in modern eingerichteten Spitälern, aber ihre Mütter, die sie auf freiem Feld geboren haben, wissen noch heute nicht, wie man den Löffel gebraucht, und sie schlafen in den rauchgeschwärzten, lichtlosen Hütten am Boden auf einer dünnen Bastmatte. Noch leben Millionen von Negern als nackte Wilde im Urwald und in den Steppen, aber am Postschalter wird man von Schwarzen abgefertigt. Schwarze bedienen mich im Tropenhotel, Schwarze führen die Lastwagen auf den endlosen Pisten, in den Schulen unterrichten Schwarze und schwarze Regierungsmänner werden nun die Verantwortung übernehmen. Mit der nun gewonnenen Freiheit erhalten die Menschen das Selbstbestimmungsrecht. Das ist selbstverständlich. Und jeder Gutgesinnte findet das ganz in Ordnung. Sie dürfen wählen. Aber stellt euch vor, wie das herauskommt, wenn nun Hunderttausende von Afrikanern plötzlich einen Wahlzettel in die Hand gedrückt erhalten, den sie nicht lesen können. Leute, die zu Hause weder Tisch noch Stuhl kennen, zu Hause auf der Erde schlafen und den Zauberer noch 10-mal mehr glauben als dem europäischen Arzt. Man kann kaum erwarten, dass sie richtig urteilen können. Und so gibt es leider unter den afrikanischen Politikern neben zahllosen gutgesinnten Männern schwarzer Hautfarbe schlaue Kerle, welche die Unwissenheit ihrer schwarzen Brüder im Busche weidlich ausnützen. Die Übergangszeit, bis die richtige Regierungsform gefunden sein wird, ist überall voller Ungerechtigkeiten und Ungereimtheiten und eben voller Schmerzen.
Schilderungen des Reiseschriftstellers und Filmemachers René Gardi von 1960, als viele Begriffe noch verwendet wurden, die heute politisch nicht mehr korrekt sind. René Gardi sah große Probleme auf die jungen Staaten Afrikas zukommen. Probleme, die zum Teil auch heute noch nicht gelöst sind. Wir haben vorhin darüber berichtet, der Osten Afrikas ist wieder von einer riesigen Hungersnot betroffen. Stammeskämpfe gehören immer noch nicht der Geschichte an und Demokratie ist nach wie vor keine Selbstverständlichkeit. Wo steht Afrika heute, ein halbes Jahrhundert, nachdem ein großer Teil des Kontinents in die Unabhängigkeit entlassen wurde? Darüber sprach Hans Ineichen letztes Jahr im Echo der Zeit mit Asfawossen Aserate. Er ist ein äthiopischer Prinz und Buchautor, lebt und arbeitet in Deutschland, unter anderem als Unternehmensberater. Wie schätzte er die Ausgangslage von 1960 ein?
Die Afrikaner selbst waren von der Idee beseelt, jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir Afrikaner der Welt zeigen können, was wir tun können. Es waren durchaus erfahrene Politiker da, die in Europa und in Amerika studiert hatten und wirklich mit großem Elan die Entwicklung ihrer Länder forcieren wollten. Europa selbst wusste von den großen Ressourcen, die Afrika hatte, die man ausgiebig entwickeln könnte. Und so war auch wirtschaftlich gesehen Afrika ein Land, was für die Europäer äußerst interessant war, nicht wahr? Und diese beiden Sachen zusammen haben natürlich den Optimismus in diesen Jahren sehr, sehr forciert.
Aber das war ein Irrtum, es kam anders, es kam sehr viel schlechter mit Afrika. Ein kleines Beispiel nur, Ghana und Kamerun, die waren 1960 auf der Höhe von Südkorea und Malaysia wirtschaftlich und sind heute weit weg davon. Kamerun zum Beispiel hat nur gerade einen Zwölftel des Pro-Kopf-Einkommens von Südkorea. Weshalb kam es schlecht?
Das Problem waren die darauf folgenden 70er und 80er Jahre, wo die afrikanischen legitimierten Regierungen ersetzt wurden von afrikanischen Gewaltherrschern, vor allem aus dem militärischen Bereich. Jeder Sergeant glaubte in diesen Jahren doch einmal Präsident zu spielen. Sehen Sie sich, was in Äthiopien passiert ist, was in Uganda passiert ist, in Sierra Leone und anderen afrikanischen Ländern, wo legitimierte Regierungen ersetzt wurden durch Militärdiktaturen, die dann auch die gesamte Wirtschaft der jeweiligen Länder in die Tiefe rissen.
Wer ist denn verantwortlich dafür, dass es dem Kontinent jetzt schlechter geht als früher? Sind es die Kolonialmächte oder die ehemaligen Kolonialmächte, muss man sagen, oder sind es die Afrikaner selbst?
Ich glaube, da gibt es eindeutig eine Antwort darauf. Beide sind daran verantwortlich. Die Kolonialmächte, weil sie in den 70er und 80er Jahren und vielleicht sogar davor die afrikanischen Länder als Satellitenstaaten benutzt haben, um ihre Positionen in dem Ost-West-Konflikt sozusagen zu stärken. Und die Afrikaner selber, weil sie immer noch nicht die Verantwortung gegenüber ihren Völkern genommen haben, dass sie nicht mehr willig sind, für das Wohl der Gemeinschaft zu agieren, oder auch Projekte in diese Länder zu holen, die nachhaltig sind und dabei immer nur daran denken, ihre eigene Taschen zu füllen.
Weshalb geht es denn den asiatischen Ex-Kolonien besser als den afrikanischen?
Weil sie, glaube ich, sehr früh angefangen haben, die Globalisierung nicht nur als Feind zu sehen, nicht nur als eine große Herausforderung, das ihnen nur Böses bringt, sondern sie haben diese Herausforderung entgegengenommen und sind dann in die europäischen Märkte eingedrungen. Sie haben billige Maschinen gebaut für die europäische Industrie. Sie haben Spielzeuge gebaut und sie haben billige Fahrräder exportiert. So haben sie auch von den Vorteilen der Globalisierung, haben sie auch etwas mitbekommen und das für sich in Anspruch genommen. Leider tun wir das in Afrika noch nicht. Wir sehen das nur als ein Negatives, sehen nur die negativen Seiten der globalisierten Welt und haben diese Herausforderung nicht akzeptiert, wie das die asiatischen Länder getan haben.
Woran liegt das? Weshalb akzeptieren die afrikanischen Länder diese neue Konstellation nicht?
Ich glaube, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die meisten afrikanischen Länder mit innenpolitischen Problemen noch so sehr vertieft sind, dass es ihnen überhaupt um das Eingemachte geht, dass sie überhaupt in der Lage sind, die Strukturen in ihren eigenen Ländern aufrechtzuerhalten und zu stärken, nationales Bewusstsein aufzubauen, gegen den Tribalismus zu kämpfen und die tribalistischen Auseinandersetzungen zu ein Ende zu führen. Wir sind mit so vielen innenpolitischen Problemen beschäftigt, dass wir die größten Herausforderungen der Welt noch nicht mal realisiert und nicht mal wirklich bearbeitet haben.
Das war der äthiopische Prinz und Buchautor Asfawossen Aserate in einem Echo-Gespräch vom Juni 2010 zum 50. Jubiläum der Unabhängigkeit 17 afrikanischer Staaten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.